Geld-Mindset und die Psychologie beim Investieren ist ein extrem wichtiger Punkt, extrem wichtiges Thema, sich auch um seine eigenen Finanzen zu kümmern. Hier gibt es extrem viele psychologische Themen, die auch mit reinspielen. Und genau zu diesem Thema spreche ich heute mit unserem Gast. Oliver, du warst ja schon mal bei uns. Herzlich willkommen zum zweiten Mal.
Danke, dass ich nochmal da sein darf.
Ja, ich habe super Resonanz gekriegt. Aber es war auch schon, glaube ich, ein Jahr oder ein bisschen länger seither, als wir gesprochen haben. Und da gab es extrem gutes Feedback. Dann habe ich gedacht, jetzt ist ja wieder der Markt super langweilig. Emotional ist es, glaube ich, auch nicht einfach für jeden, weil ja, Trump ist da, Putin ist da, alle sind da, alles ist schlecht, oder? Negative Stimmung. Und da habe ich mir doch gedacht, ich hole mir mal den Experten hier ins Interview, dass wir über diese Themen sprechen.
Den Experten für schlechte Laune, hervorragend.
Nee, kriegen wir gut hin. Nee, aber für die, die dich noch nicht kennen, du kannst dich am besten kurz vorstellen, oder? Zwei, drei Sätze, wer bist du, was machst du?
Ja, gerne, klar. Also genau, Oliver Spitzer. Ich komme aus dem Marketing, bin dann irgendwann aus Versehen in die Forschung gerutscht sozusagen. Ich bin in der Psychologie unterwegs. Ich mache, es schimpft sich tiefenpsychologische Marktforschung. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist es auch. Wir unterstützen mit unserem Institut September, unterstützen wir große Player, also DAX aufwärts, Marken und Unternehmen, die Psychologie der verschiedensten Zielgruppen zu verstehen. Von Generationen, gerade sehr beliebt, wie tickt die Generation Z? Ja, und warum ja, sind die alle so drauf, wie sie drauf sind sozusagen? Oder in verschiedensten Branchen und Bereichen, von wie kommt eigentlich psychologische Qualität in den Kaffee bis hin zu, und da haben wir unsere Schnittmenge, dem ganzen Finanzmarkt, wie muss man eine Bank aufstellen, welche Finanzprodukte will die Zielgruppe, mit welchem psychologischen Mindset, mit welcher emotionalen Grundhaltung kommen Menschen überhaupt mit Marken und in dem Fall mit Finanzmarken und Bitcoin zähle ich übrigens auch als Marke in Kontakt.
Ich glaube, du hast schon mal einen Triggerpunkt gesetzt, dass der eine sagt, ja, Bitcoin ist doch keine Marke, aber ich glaube, darüber sprechen wir nachher noch. Ja. aber ich, ganz ehrlich, die breite Masse glaube ich auch, also sieht es eher so als Brand, man kennt das Logo und so weiter, aber da werden wir nachher drauf eingehen. Ich habe auch ganz kurz vorher gesagt, ich habe eine provokative Einstiegsfrage, weil die Frage der Fragen schlechthin, die mich auch so ein bisschen, mich persönlich auch triggert, oder? Und ich mich immer wieder hinterfrage, sind wir als Gesellschaft eigentlich zu dumm zu lernen? Oder? Warum wiederholen wir ständig dieselben Fehler und hoffen auf ein Wunder? Also nehmen wir die Politik, ja, das ist schlecht und dann wählt man irgendwie wieder die gleiche Politik, oder? Oder man schiebt alles ab auf andere und sagt, ja, der ist wieder schuld. Sind wir Menschen einfach zu dumm zu lernen?
Ich möchte sagen nein, aber es, also wenn du es so schwarz-weiß fragst, muss ich natürlich sagen nein. Also natürlich lernen wir dazu. Wir haben, wenn wir in unser Oberstübchen gucken, das nennt sich Neuroplastizität, wo du wirklich bis von Kleinkind bis zum letzten Tag bist du in der Lage zu lernen und dich zu verändern, dazu zu lernen. Es gibt, ich weiß leider nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber diese Aussage, der einzelne Mensch ist schlau und zu vielem in der Lage, aber in der Masse werden wir Idioten. Also da, glaube ich, ist durchaus manchmal was dran, weil man gerade sehr, du sagtest es schon, und Trump ist da und Putin ist da und alles da und alles ist schwarz und alles geht den Bach runter und es wird immer schlimmer und so weiter. Eine Krise jagt die andere. Da ist es ganz natürlich, dass wir jetzt eine Art von Müdigkeit entwickeln. Wir haben jetzt eine ganz krasse Krisenmüdigkeit und zucken gewissermaßen mit den Schultern. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und dann brennt da hinten noch ein Wald, ich sage, ach ja, klar. Drei Tage Sonne, wird ja Zeit, dass was brennt. Ja, wahrscheinlich war es ein Hackerangriff. Also man kriegt einfach so eine gewisse Müdigkeit. Mit Müdigkeit geht dann fast so was Depressives einher. Ja, also wir fahren alle runter, teils im negativen Sinne. Und was darauf folgt, ist dann aber irgendwann wieder eine Phase von, wir müssen jetzt wieder wach werden. Also wir als Mensch bleiben wir halt nie in einer Stimmungslage über einen langen Zeitraum. Da kannst du jetzt 1000 Bilder mitmalen. Du kannst sagen, das ist das Pendel, das erst ganz nach links schwingt, um dann wieder nach rechts zu schwingen. Meine ich jetzt gar nicht die Wahlen in Deutschland jetzt, aber es pendelt. Du kannst für mich das Bild eines Kreises malen, dass sich alles um den Kreis dreht und. Es kommt halt immer wieder. Ja? Und wir lernen faktisch, ja, klar, aber die Gemütslage, mit der wir sozusagen gerade, und das ist immer eine Momentbetrachtung, die Gemütslage, mit der wir gerade ausgestattet sind, bestimmt, was wir lernen wollen sozusagen, beziehungsweise mit welchem Blick wir auf die Welt schauen. Und wenn wir jetzt gerade einfach ein bisschen, oh, es muss was passieren, ja, ich habe keine Ahnung was, ich bin auch überfragt, aber irgendwas muss passieren, ja, dann will ich einen Trump oder was. Ne? Also da sowas passiert dann halt. Das würde ich jetzt nicht als schlau und als Lernen bezeichnen. Es ist aber psychisch, oder verzeiht den schlechten Wortwitz, es ist irgendwie psychologisch, ne, dass das passiert.
Du hast die Müdigkeit angesprochen. Ich merke das auch beim Investieren, oder? Das ist, also speziell fokussiert jetzt auf die Kryptowährungen, auf Bitcoin, oder? Da man merkt auch, das ist meine subjektive Meinung, alle warten irgendwie, alle sind müde, ich mag mich nicht mehr darum kümmern. Generell vielleicht auch beim Investieren, ich mag mich nicht um diese Themen zu kümmern, man schiebt es weg. Wie durchbricht man einen solchen Zustand denn schlussendlich, der Müdigkeit, wenn man sagt, okay, ja, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wie durchbricht man den schlussendlich auch?
Das ist super schwierig. Wir haben die große Herausforderung, dass uns die Gegenwart bei sowas nicht hilft. Du investierst ja nicht fürs Jetzt, sondern du investierst ja immer für eine bessere Zukunft. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen theatralisch, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ist gut. Ja?
Und gerade mit Krypto und Bitcoin, da kam ja der Glaube, der Mythos, dass du nicht nur investierst, um zu erhalten sozusagen oder um dir irgendwann mal ein schöneres Auto zu kaufen, sondern da war ja dieser reich über Nacht Goldgräber-Stimmungsmythos, dass du wahrscheinlich dir in 6 Wochen 20 Autos kaufen kannst, ja? Weil es so richtig gut läuft. Und das hat alles Kratzer bekommen. Also ich habe letztlich in Frankfurt im Bankenviertel einen Vortrag halten dürfen. Da habe ich ein Zitat mitgebracht. Gilt für Banken, gilt für Krypto, gilt generell für die Stimmung sozusagen gerade oder für unser Grundvertrauen. Es heißt so schön, wenn du Gott zum Bluten bringst, dann hören die Menschen auf, an ihn zu glauben.
So. Also sozusagen den Held tötest oder verletzt oder
ja, genau, menschlich verletzt, genau,
oder so in dieser, genau, Richtung.
Es reicht ein Tröpfchen Blut und der Unverwundbarkeitsmythos ist weg. So. Mhm. Und das ist das, was so ziemlich jeder Bankenmarke, egal ob Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, in den letzten x Jahren passiert ist. Das ist, was Krypto in den letzten Monaten passiert ist. Das ist gewissermaßen, was der ganzen Welt spätestens seit Corona ständig passiert. Egal, woran du dich festhältst, ja, egal, was du für die Vokabel ist ja so schön, einen Glaubenssatz hast, ja, also das Grundvertrauen darauf, dass irgendwie alles gut wird oder wenn du nur genug arbeitest oder wenn du nur genug glaubst oder wenn du nur genug investierst, ja, wenn du abends deinen Teller leer isst, ja, dann wird irgendwo alles gut. So, und an diesem Glauben, da sind Kratzer dran. Und an jeder Institution, ich bleibe bei den Banken, an jeder Institution, die mit diesem Glauben einhergeht, da sind irgendwie Kratzer dran. So, und die werden immer größer, immer tiefer und man hört einfach auf zu glauben. Und das meine ich jetzt gar nicht, natürlich 0,0 im religiösen Sinne, rein im psychologischen Sinne. Du hörst auf daran zu glauben, dass, wenn du heute deinen Teller leer isst, morgen schönes Wetter wird. Du hörst auf daran zu glauben, wenn du jetzt investierst, bin ich sicherer. Oder. Man macht es mehr aus so einer Alternativlosigkeit heraus.
Ja. Also du meinst mehr, weil die Banken sozusagen angekratzt wurden oder die Finanzsysteme, weil die auch Fehler gemacht haben, sagen sich die Leute, boah, ich vertraue denen nicht mehr? Oder in welche Richtung meinst du das?
Ja, Vertrauen. Genau. Jein. Dass ich meiner Bank nicht vertraue, ja, selbstverständlich. Es ist eine Bank. Ja. Seit 100 Jahren hat niemals jemand einer Bank vertraut. So, genauso wie ich einer Versicherung nicht vertraue. Also das ist der Sache inhärent. Es geht eine Ebene tiefer. Es ist das Grundvertrauen. Du kannst einer Sache vertrauen, Ja? Ich vertraue darauf, dass mein Auto mich heute von A nach B bringt und nicht zusammenbricht. Ja? Du kannst einer Institution vertrauen. Ich vertraue darauf, dass die Bank mit dem Geld irgendwie sinnig umgeht. Du kannst aber vor allen Dingen mehr so, das ist das, was wir in der Kindheit lernen. Ja? Ich weiß nicht wie, aber wenn ich einfach tue, mache, bleibe, wird irgendwann wieder alles gut. So eine Art von Grundvertrauen. Das ist weg. Ja? Es ist ein zweites Zitat, das ist, ich verrate ja später gern, von wem das ist. Hard work pays off, dreams come true, bad times don't last, but bad guys do. Hm? Und da stecken gleich vier verschiedene Glaubenssätze drin, die wir eigentlich als Kind sozusagen ganz tief in uns verankert haben sollten, um daran zu glauben, dass die Welt sich weiterdreht. Ja? Hard work pays off. Das heißt, ich kann was tun. Ich kann mich, egal in welcher Scheiße ich stecke, ich kann mich irgendwie rausarbeiten. Oder im positiven Sinne, ich muss ja gar nicht in irgendeiner Scheiße stecken. Wenn es mir gut geht und ich was tue, habe ich Einfluss darauf, dass es mir irgendwann noch besser geht. So. Fühlst du das noch? Hast du das Gefühl, du kannst dich rausarbeiten?
Ich persönlich, definitiv.
Ja, dann hast
ich
du das,
für mich persönlich.
So, dann hast du das richtige Mindset. Ja? Du bist die große Ausnahme. Die meisten okay. haben eher das Gefühl, okay, ich sag mal, in deiner Branche, jetzt zieht irgendein 14-jähriger Influencer an dir vorbei, ja, oder irgendeine KI kommt auf den Markt oder sonst noch was. Alle werden schlecht bezahlt, alles wird teurer, Inflation und so weiter. Also wir brauchen das ganze Thema Krisenmüdigkeit und so gar nicht aufmachen. Aber dass harte Arbeit sich noch wirklich auszahlt, schwierig. So. Du kannst mit der Generation...
Die Frage ist natürlich, was ist hart, oder? Es geht nicht darum, dass du einfach stupide irgendwie 12 Stunden irgendeinen von A nach B einen Haufen Ziegel von A nach B schleppst oder so, oder? Sondern dass du natürlich ja dich einsetzen solltest, um vorwärts zu kommen, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Weil
ja, genau.
du musst für dich selbst schauen. Das ist mehr oder weniger meine Einstellung, oder?
Ja, genau. Und das fällt halt dem Großteil der Leute zunehmend mega schwer. Weil du hast nicht mehr, es ist super schwer, Fortschritt zu spüren. Du, im Zweifelsfall arbeitest du härter als vorher, was auch immer das bedeutet, um dir dasselbe leisten zu können. Ja, also du machst Überstunden oder arbeitest smarter, aber nur um Inflation auszugleichen. So, du kannst mit der Generation Z sprechen, die sagen dir durch die Bank weg, ja, ich werde eh nie ein eigenes Haus besitzen.
Du kannst kurz Generation Z, für die es nicht wissen.
Ach so, 16 plus minus.
Okay.
Gar nicht wahr, 16 aufwärts, so 16 bis Mitte 20, knapp okay. unter 30. Ja. Kann man jetzt nochmal aufteilen. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, junge Leute. So. Gott, fühlt sich das alt an. Nein. gleichzeitig kannst du mit der Zielgruppe Wealth Management Kunden sprechen. Ja. Die dir dann sagen, ja, wohlhabend sein ist auch kein Selbstläufer mehr. Ja, ich stecke jetzt so viel mehr Zeit in meine Investments, nur um zu erhalten, nicht um aufzubauen. Das fühlt sich scheiße an. Ja, das ist nicht Hard Work pays off. Das ist Hard Work, um da zu bleiben, wo ich bin. Ja, so, und das ist ein Glaubenssatz, der uns zunehmend abhanden kommt. Ja, und das macht's mega schwierig, sich selbst zu motivieren, weil wozu? Wenn sich die harte Arbeit ja eh nicht lohnt. So. Der nächste Punkt, Hard Work Pays Off, können wir streichen. Dreams Come True. Schlägt in dieselbe Kerbe. Also der allgemeine Glaube daran, irgendwann kann was Geiles, Großes, Wunderbares passieren. So. Ich bleibe bei Gen Z mit, ich werde eh nie ein Haus besitzen. Ja, egal, wo man gerade hinguckt, wie gesagt, entweder brennt ein Wald oder die Ingeborg ist jetzt auch noch krank geworden oder ist ja egal, mit wem du gerade sprichst und egal, wo du hinschaust, egal, ob du dich für Politik interessierst oder für Sport interessierst oder für Investment, total egal, die Schwarznachrichten sind gerade überall. So. Ja, das ist sozusagen der nächste Glaubenssatz, der uns nicht mehr tragen kann.
Aber kann man da, Also meine Lösung ist hier einfach ganz klar, ich konsumiere nicht permanent diese schlechten Themen. Also weißt du, wie ich meine? Ich meine, wir lassen uns ja extrem berieseln, beeinflussen, auch vielleicht gerne triggern. Das kann auch durchaus sein. Ich weiß nicht, ob das psychologisch auch korrekt ist, aber man ist vielleicht frustriert mit dem, zum Beispiel diesem Thema, oder es bringt sowieso nichts, mein Traum kann ich mir nicht erreichen, nicht erarbeiten, weißt du, was ich was. Und dann ziehe ich mir natürlich auch diese Informationen rein, permanent, oder jeden Tag zig Videos auf, ich meine, Crash-Propheten von A bis Z und alles schlecht und negativ findest du ja zuhauf. Ich habe mir einfach gesagt, okay, ich stelle das Zeugs einfach ab. Mhm. Weißt du, Mindset-mäßig, dass du sagst, okay, ja, es läuft viel Scheiße da draußen, ich kann es eh nicht beeinflussen. Aber was bringt es mir, wenn ich mich noch mehr runterziehe mit diesen Inhalten?
Jetzt hast du es gerade, also gerade genau den Punkt gemacht. Ich weiß, du möchtest darauf hinaus, nicht konsumieren, gute Idee. Absolut. Ja? Aber du hast gerade gesagt, es passiert viel Scheiße da draußen, ich kann es eh nicht beeinflussen. Mhm. Genau das. Genau das ist das, was in uns allen nagt. Genau das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass Grundvertrauen schwindet. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, Hard Work pays off, ist kein Glaubenssatz mehr. Ja, ich kann es eh nicht beeinflussen. Genau das.
Und ja, ich kann einfach mich beeinflussen, meine Situation. Aber ich kann nicht jetzt, ob hier der Krieg zwischen oder Konflikt zwischen der Ukraine, Russland und Trump kommt hier mit rein. Das kann,
genau, aber es kommt alles immer näher, es ist alles immer größer, es wird alles immer realer, sozusagen. Ja? Also lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich möchte dir die Welt anhand eines Plakats erklären. Ja? Ich weiß nicht, also zumindest in Deutschland hast du die ganze Autobahn voll damit. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so schreckliche Plakate gibt. An der Autobahn sind gerne diese Plakate, die dafür sorgen sollen, dass du ein bisschen langsamer fährst.
Nee, ja? Haben wir nicht.
Nee? Also wir haben, du siehst dann entweder siehst du so ein auf einem großen Plakat ein kaputtes Smartphone oder sowas, ja, wo dann draufsteht, einfach nur eine einmal kurz nicht aufgepasst, alles vorbei, einmal kurz am Handy gewesen, zack, tot. Es gibt eins, einer ist abgelenkt, vier sterben. Ja, es geht halt immer darum, die Leute irgendwie kurz wach zu rütteln, dass sie sich gefälligst aufs Autofahren konzentrieren sollen. Ja, so, zumindest bei uns auf den Autobahnen mit 220 ist auch keine doofe Idee. Und ich nehme das so gerne als Beispiel, weil was glaubst du passiert, wenn du diese Plakate siehst? Weil man kann ganz einfach die Wirkung messen. Ich stelle mich vor das Plakat und ich stelle mich hinter das Plakat mit einer Radarpistole. So, das Ziel des Plakats ist super eindeutig. Ich möchte, dass du langsamer wirst. So, was glaubst du passiert? Ein paar hundert Meter nach dem Plakat.
Ja, also wenn ich das Plakat das erste Mal sehe, oh, okay, drück auf die Bremse, ein bisschen langsamer, 10 Sekunden später bin ich geblitzt worden, nicht, let's go, weiter geht's. Mhm. Kommt das zweite Plakat, vielleicht reagiere ich noch drauf, kommt das dritte, mache ich gar nichts mehr.
Du wirst schon beim ersten Plakat schneller danach. Du wirst schneller. Nicht langsamer, okay. Du wirst schneller. So.
Okay.
Weil, was machen diese Plakate falsch? Die Plakate unterstellen, dass du mit deinem Bewusstsein Auto fährst. Ja? Dass du rational unterwegs bist. Ja? Und das Plakat dich nur daran erinnern musst, Autofahren ist gefährlich. Und du sagst, ah ja. Stimmt, danke für den Reminder. Ich werde da mal langsamer. So. Das ist aber völlig falsch. Dein inneres Kind fährt ja auch Auto. So. Und dieses Plakat kommuniziert mit deinem Inneren, mit deinem Unbewussten. Ja? Und was sagen dir diese ganzen Plakate? Einer ist abgelenkt, vier sterben. Sie konfrontieren dich mit deiner eigenen Verletzlichkeit. Sie konfrontieren dich mit deiner eigenen Sterblichkeit. Ja? Wenn du jetzt Scheiße baust und zu weit nach links lenkst, dann war's das. So, ja. Und was möchten wir, wenn wir uns, oder andersrum, was empfinden wir, wenn wir mit einer eigenen Verletzlichkeit konfrontiert werden? Eine krasse Ohnmacht. Weil ich sitze da jetzt in diesem Blechkasten, ja, und wenn der Typ neben mir zu weit nach rechts lenkt, ist auch vorbei. Ja, so. Und das ist eine mega Ohnmacht. Im Sinne von, ich kann es eh nicht ändern. Ja? Und wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dann haben wir von innen heraus einen ganz krassen Impuls, super simpel, das abzustellen, uns irgendwie wieder mächtig zu fühlen, uns zu ermächtigen. Ja? So. Im Auto gibt es da eine ganz simple Möglichkeit, ja, rechter Fuß und durchdrücken. So, und es ist nicht, ich flüchte vor dem Plakat oder ich denke darüber nach oder sowas, sondern ich spüre, ich werde konfrontiert mit der eigenen Sterblichkeit, ich gebe Gas, weil ich diese Ohnmacht loswerden möchte. Und im übertragenen Sinne, versprochen, ich habe einen roten Faden, im übertragenen Sinne passiert das gerade den ganzen Tag auf der ganzen Welt permanent. Egal, wo du hinguckst, du wirst ständig konfrontiert mit deiner eigenen Verletzlichkeit. Egal, ob du im Supermarkt stehst und sagst, fuck, ist das teuer geworden. Egal, ob du die Nachrichten guckst oder Instagram aufmachst und Trump wieder irgendeine Scheiße baut oder ob du in Deutschland dir die Wahlen anguckst oder ob du politisch total uninteressiert bist und einfach nur dein Friseur jammert, wie schwer die Zeit geworden ist. Oder. Die nächste Pandemie, nächster Waldbrand, nächster Hackerangriff. Im Großen und im Kleinen, wir werden ständig damit konfrontiert, dass wir verletzlich sind. Dass wir abhängig sind von einem System. Ich muss das System nicht verstehen. Aber ich lerne zunehmend, wie abhängig davon ich bin. Und Rente kannst du ja eh vergessen. Also Beispiele noch und nöcher, da könntest du jetzt jeden in deinen Podcast einladen, fragst dreimal, wie geht's dir, und dann kommen genug Beispiele dafür, was gerade alles scheiße läuft. So. Aber psychologisch oder gar tiefenpsychologisch haut das alles exakt in dieselbe Kerbe. Wir spüren unsere Verletzlichkeit. Das ist scheiße. Und das Gefühl muss weg. Deswegen versuchen wir uns mächtig zu fühlen. So, und manche geben das quasi dann einfach direkt auf. Das ist die Depression und der Stillstand. Ja? Und manche, und das ist wahrscheinlich dann eher deine Zielgruppe, die versuchen es im Kleinen. Weil wie du eben schon selber sagst, im Großen kann ich ja eh nichts dagegen tun. Das ist eine sehr beschissene Erkenntnis. Ja? Aber man versucht es im Kleinen. Und ich habe es in einem Vortrag betitelt mit Bauchmuskeln und Bitcoin. Ja?
Mein Thema.
Dein Thema, so, heute. Deine Themen.
Neue Bauchmuskelübung gemacht heute. Ja, siehst du.
Und das ist genau das, du versuchst, Kontrolle zurückzugewinnen. Ja? Und Kontrolle über etwas, das du einigermaßen gut, einfach in Anführungsstrichen, kontrollieren kannst. Und das ist dein eigener Körper. Ja? Deswegen haben wir super viele, gerade die jüngeren Generationen, die sind alle topfit. Ja, ich habe mich noch nie so fett gefühlt, als bei den Studien, wo ich mit den 20- bis Mitte-20-Jährigen forsche. Ja, die haben alle Bauchmuskeln. So. Und das ist aber keine Freude am Sport. Das ist ein sich ausstatten für eine Welt, die immer härter wird. So. Und das ist ein Versuchen, Kontrolle wiederzukriegen, sich mächtig zu fühlen. Das ist wie das kleine Kind, das einhält, sozusagen, ne? Das nicht aufs Töpfchen geht, weil es Kontrolle über seinen Körper haben möchte. So, und so sind wir gerade gestrickt. Und viele, die zumindest im kleineren Stil, dann beispielsweise in Bitcoin, in Krypto investieren, ja, haben gerade genau das als Impuls, dass sie sagen, ja gut, wenn das alte System dann eh untergeht, dann stecke ich schon irgendwie in dem neuen, ob ich es verstehe oder nicht, ist erstmal scheißegal, aber ich stecke zumindest schon mal drin. Und das kann ich kontrollieren. Da kann ich 8-mal am Tag den Kurs checken und alle 30 Sekunden ist ja irgendwie was passiert. So, das fühlt sich schon wieder nach Macht an. Das fühlt sich an nach, ich kann was tun. Das habe ich mit einer Staatsanleihe oder so nicht. Ne? Oder mit Geld, das auf meinem Konto liegt. Klar, da könnte ich auch alle 20 Minuten die Inflation checken und überlegen, wie viel ist es noch wert. Ja? Dass dir so ständig irgendwie, dass du ständig ein Feedback bekommst, ne? Sei es von deinem Körper, weil die Bauchmuskeln brennen, oder sei es von Bitcoin und Co., wo ich dann mal eben gucken kann, wo steht denn jetzt alles. Das ist super wichtig, um sich wieder mächtig zu fühlen. So. Und da kommt eine Zusatzherausforderung. Wir haben gerade eben im Vorgespräch kamen wir ganz kurz an diesen Punkt KI und dauert noch 5 Minuten, dann wird das alles übernehmen und so weiter. Und wenn wir uns jetzt sozusagen darauf einigen können, dass wir uns alle ohnmächtig fühlen, deswegen wieder ermächtigen wollen, ja, dann stellt sich ja zwingend die große Frage, was es überhaupt macht. So.
Bei mir kommt eher, wie mache ich das?
Wie mache ich das? Ja, genau. Wie mache ich das? Dafür muss ich beantworten, was es eigentlich macht, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was muss ich eigentlich tun? Ja? Und die Challenge da ist, es gibt Macht oder sich mächtig fühlen, funktioniert immer in Koexistenz mit einer Herausforderung, mit der Krise, mit sonst noch was. Ja? Ich muss mich immer gegen etwas durchsetzen, über etwas hinwegsetzen, handlungsfähig bleiben, ja? Obwohl irgendwas den Bach runtergeht. So, weil sonst bräuchte ich keine Macht. Ne? Wenn einfach alles ist schön,
Finanzen, und wir sind im Schlaraffenland. Finanzen sind stabil, genau, ich kriege meine Rente, ich muss nichts tun, alles gut, keine Inflation, Kaufkraft steigt, alles tiptop.
Ganz genau. So, ich habe einmal in DAX investiert und das geht von alleine die ganze Zeit hoch und Dankeschön. So, da brauche ich keine Macht für. Da muss ich einmal ein Knöpfchen drücken. So, da brauche ich auch keine Motivation für. So, da reicht es, ich mache, was alle machen. So, aber da wollen wir jetzt heraus. Wir wollen heraus aus der Ohnmacht. So, und Macht ist immer koexistent mit Krise, weil ich, wie gesagt, immer gegen etwas anarbeiten muss. Und was wir jetzt gelernt haben, ich sag mal seit Corona fortfolgend, ja, es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Krise. Wir hatten jetzt 50 Jahre lang harte Krisen. Ja? Da brennt was. Mein Opa hätte gesagt, der Russe kommt. Ja, harte Krisen, für die es dann auch immer einen Archetyp von Erlöser gibt. Also wer ist der Richtige, diese Krisen zu lösen? Weil wenn ich selber nicht kann, dann möchte ich mich ja irgendwie einer größeren Macht irgendwo anschließen. Ja? Sowas kann beispielsweise Bitcoin sein. Und für diese altmodische Art von Krise, da war der Erlöser, und da kannst du dir die Actionhelden der 80er angucken, war Conan der Barbar mit möglichst dickem Bizeps, ja, der sagt, nicht denken, draufhauen. Ja, Waldbrand, trete ich aus. Ja, da kommt irgendwo, der Feind kommt, kein Problem. Dickes Schwert in der Hand, zack, erledigt. So. Ob es Conan ist, ob es Rambo ist, ob es Jean-Claude Van Ramme ist, total egal. Ja, das war genau unser Archetyp von Actionheld. Warum? Nicht nur, weil die einfach krasser aussahen als alle anderen, sondern weil die genau das Mindset fast sozusagen, sie waren das Bild der Lösung für die Probleme dieser Zeit. So. Jetzt haben wir Corona. Jetzt haben wir Wirtschaft. Jetzt haben wir KI. Ich brauche nicht mehr den Typ mit dem dicken Bizeps. Ich brauche den Typ mit den dicken Brillengläsern. Ja. Der mir irgendwie im Labor das Heilmittel und das die Wundertinktur zusammenrührt, ja, mir die Impfung zubereitet oder. Ja. Da hilft plötzlich, das ist nicht mehr die harte Krise, sondern das ist die smarte Krise. Ja. Da brauche ich einen ganz anderen Archetyp von Erlöser. So. Und du kannst ja lustigerweise die Actionhelden der 80er versus die Actionhelden von heute mal anschauen. Ja. Die heutigen Helden sind so breit wie die Oberschenkel der alten Helden. Ne? Also, aber alle deutlich smarter. Die haben plötzlich Dialoge in den Filmen. Also, wozu? Haben wir früher auch nicht gebraucht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. So, und was wir jetzt, also wir hatten 50 Jahre harte Krisen und brauchten Wind, der draufhaut. Jetzt haben wir seit 5 Jahren smarte Krisen und brauchen jemanden, der irgendwie vor allen Dingen so eine Tech-Lord, Technologie-Intelligenz mitbringt. Ja?
Tony Stark.
Tony Stark, ganz genau. Seit 5 Minuten haben wir dummerweise beides. Wir merken, dass wir in beiden Krisen stecken. Und zwar mit beiden Füßen. Ja? Als wir vor 1 Jahr gesprochen haben, da habe ich dir noch, glaube ich, noch erzählt, dass wir in dieser neuen Art von Krise sind sozusagen, beziehungsweise dass die alle, die in Krypto und Co. gehen, das vor allen Dingen tun, weil sie sagen, das alte System wird untergehen. Ich muss es nicht verstehen, aber es geht unter, deswegen will ich mich im Neuen positionieren. So. Dann haben wir jetzt aber gelernt, fuck, ich bin jetzt voll investiert im neuen System. Ich kann trotzdem kein Holz kaufen, weil in China irgendwelche Tanklaster querstehen. So, ist das nichts mit Eigenheim renovieren? Und wir haben in den letzten 5 Minuten sozusagen alle gelernt, dass diese Krisen ganz eng miteinander verwoben sind und dass man eigentlich beide, für beides eine Lösung bräuchte, um sich irgendwie wieder sicher zu fühlen. Um nachts ruhig zu schlafen, klingt jetzt zu theatralisch, ne? Aber um wirklich dieses Grundvertrauen, über das wir am Anfang sprachen, diese Glaubenssätze, ich kann mich da rausarbeiten, ich kann was bewegen, ja, da bräuchte ich sowohl eine Lösung für die harten als auch eine Lösung für die smarten Krisen. So. Und das ist super viel verlangt. So. Das ist aber was, was komplett in uns allen gerade schlummert. So. Und wenn ich damit, mit diesem Grundwissen, jetzt mal kurz nach Amerika schiele, ja, und guck mir an, was da Tim und Struppi quasi ja gerade so wildes treiben. Conan der Barbar mit dem dicken Bizeps, der draufhaut, ohne nachzudenken, ne, der ist ein bisschen orange im Gesicht und frisch gewählt. Gleichzeitig hat er aber null Smart-Technologiekompetenz. So, das heißt, wen hat er sich an der Seite geholt? Tech-Lord Nummer 1. Die beiden in Kombination. Ich möchte bitte, bitte, ich möchte gar kein politisches Statement machen.
Ja, alles gut.
Bin ich viel zu doof für. Aber, dass diese beiden sowohl die Macht als auch die Popularität erlangt haben, die sie haben, ja, ist komplett psychologisch. Weil sie sind genau die Archetypen, die gefühlt sozusagen gerade gegen diese Krisen irgendwie noch handlungsfähig sind. Ja. Dass das alles scheiße ist, was sie da brauchen. Ich möchte kein Statement machen da. Aber es ergibt total Sinn, dass was, wenn das die Ängste sind, die in der Masse schlummern, dass die Masse sich dann solche Erlöser, in bitte sehr großen Anführungsstrichen, solche Erlöser sucht. Ja. Und das finde ich mega spannend.
Ja. Aber jetzt wollen wir ja besser sein wie die Masse. Wir wollen ja genau, also siehst du es denn von einem anderen Blickwinkel, dass es, also wie gesagt, meine Lösung ist einfach, und da kannst du mir gerne auch Kontra geben, oder von deiner Seite, meine Lösung ist einfach, ja, wie gesagt, ich muss für mich persönlich schauen. Ich muss mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ich muss Probleme lösen, die Leute da draußen haben, zum Beispiel beim Investieren. Das ist jetzt ein Thema, wo ich Expertise habe, wo ich ein Problem lösen kann. Es gibt noch weitere Ideen. Aber aus meiner Sicht geht es doch gar nicht anders, dass man aus dieser Ohnmacht wie aufwacht oder sie sagt, ja, okay, es ist da, ich akzeptiere das mal, wie die Welt halt so ist. Aber du hast ja eigentlich nur 2 Optionen. Entweder bleibe ich in diesem Nebel drin und alles ist scheiße und schlecht und bla bla bla. Oder ich gehe den anderen Weg. Ich muss halt was tun, was auch immer das ist, um meine Situation zu verändern. Also es gibt da gar keine andere Lösung. Oder siehst du das anders?
Die einfachste Lösung ist stecken bleiben. Lösung ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber das, was uns...
Das Einfachste,
das, was uns die Evolution vorschlägt, sozusagen. Ja? Du hast ja rein, wenn du jetzt in die Menschheitsgeschichte sozusagen zurückguckst und sagst, wie sind wir neuronal gestrickt und so weiter, da kommen wir alle noch frisch aus der Steinzeit. So. Und du hast in der Steinzeit eigentlich nur 3 Möglichkeiten zu funktionieren mitbekommen. Kampf, Flucht und Starre. Hat man schon mal gehört, ne? Fight, Flight, Freeze. So. Und das gilt jetzt nicht, wenn du mit deinem Sohn Schach spielst und kurz vorm Verlieren bist. Die Krise ist nicht groß genug, dass diese Grundmechanik greift. Da braucht es schon einen Säbelzahntiger, der irgendwie vor dir steht. Ja. Und den haben wir, wie gesagt, jetzt ja seit ein paar Jahren. Ne? Also die Krisen sind groß genug, dass wir alle so ein bisschen in diese Grundmechanik verfallen. Und da sind wir einfach dann, ich möchte schon fast sagen genetisch, das greift jetzt ein bisschen kurz, ne? Aber sind wir fast schon genetisch prädispositioniert, für die eine oder andere Art zu funktionieren. So. Und wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der einfach prinzipiell schon mit Starre reagiert, kannst du noch so viel Mindset-Arbeit betreiben, noch so viel Motivationsposter an die Wand kleben, noch so sehr Akzeptanz predigen, die werden in Starre bleiben. So. Da ist es dann eher dran, wir schauen da beispielsweise auch aus so einer Employer-Perspektive drauf. Ne? Also wir haben einige Studien gemacht im Kontext Personal und Employer Happiness, Employer Motivation und sowas. Dann ist es eher wichtig, dass es in dem Fall dann irgendwie eine Führungspersönlichkeit gibt, die dieser Zielgruppe den Raum gibt, trotzdem noch zu funktionieren. Also wenn sie sich selber nicht sicher fühlen und deswegen in Starre verfallen, dann neigt man dazu, sich die Sicherheit von außen zu holen. So, und das kannst du als Arbeitgebende, als Arbeitgeber beispielsweise wunderbar machen, diese Sicherheit von außen geben, wenn du es denn kannst. Ja. So, aber das ist eine Zielgruppe, die wirst du mit keinen guten Worten dieser Welt motiviert bekommen. Denen musst du Sicherheit geben. So, und die müssen sie fühlen. Und das Fühlen ist schwer, wenn ich in diesem Krisenmodus bin. So. Dann hast du Flucht. Ne, das zweite Drittel sozusagen. Es ist nicht genau gedrittelt, aber sei es drum. Aber das zweite Drittel reagiert mit Flucht. Wohin? Norwegen an Fjord, weil die Welt als letztes untergeht. So, da fehlt es gerade an Perspektive, sozusagen. Ja, vor 3, 4, 5 Jahren waren die, die vor der Krise flüchten wollen, mental, ja, also die mit diesem Flight-Mindset unterwegs sind, das waren die, die am stärksten investiert haben, die am meisten gerockt und gerissen haben, die dir gesagt haben, Krise ist eine Chance, ja. Streng nach Kleinfinger von Game of Thrones, ja, Chaos ist eine Leiter. Finde ich immer noch das Hilfreichste aktuell, Zitat, aber gut. Das war, wie gesagt, die Zielgruppe, die da am meisten gemacht hat, um sich irgendwie auf die Gewinnerseite zu flüchten. Sie wussten nicht genau, wie es aussieht oder wie man da hinkommt, aber sie wussten, es geht den Bach runter, werden aber nicht alle den Bach runtergehen. Also kann ich mich irgendwohin flüchten. Ich kann mir meine eigene sichere Insel bauen. So durch Investieren, durch Tun machen, durch Bitcoin und Bauchmuskeln. Ich bleib bei dem Bild. Ne? Das geht aber zunehmend mit allem, was wir jetzt vorher schon besprochen haben, einher, geht das so ein bisschen kaputt. Also der Glaube, wenn du Gott zum Bluten bringst, hören die Menschen auf, an ihn zu glauben, der Glaube daran, dass ich da irgendwo eine kleine sichere Insel habe, wo ich mich hinarbeiten kann, der geht peu à peu kaputt. Das heißt, diejenigen, die flüchten üblicherweise, verfallen jetzt auch in Starre teilweise, weil ihnen gar kein anderes Muster bleibt. So. Das heißt, du hast nur noch die Zielgruppe, die sagt Kampf. Und da wird super schwierig, weil verschiedene Geschmacksrichtungen von Krise. Harte Krise, smarte Krise. Gegen was soll ich denn jetzt kämpfen? Wo bin ich überhaupt passend ausgestattet? Bin ich der Typ mit dem dicken Bizeps, der sagt, ich brauche jetzt irgendwas zum Draufhauen, ja, und kann da meinen Kampfimpuls ausleben? Oder, wie gesagt, bin ich eher technologiesmart in diese Richtung und sage, okay, ich kann meinen Kampfimpuls in diese Richtung ausleben, aber das bleibt nur noch eine ganz kleine Zielgruppe. So. Und wenn du sagst, dass du da, dass du schaffst, da dazu zu gehören, ja, dann lass uns das Gespräch lieber rumdrehen, weil dann möchte ich deine Tipps haben. Ich kann dir nur erklären, warum das gerade so super schwierig ist.
Wie verhältst du dich dann? Ich meine, wenn du drei Reflexe hast. Also für mich persönlich, also ich verstehe das komplett, dass das urinstinktiv psychologisch in uns drin ist. Aber am Schluss, so wie es bei mir rübergekommen ist, wie gesagt, vielleicht habe ich es falsch verstanden, gibt es aber gar keine Lösung. Egal, ob du kämpfst, einfrierst oder flüchtest, du kannst mit keinem deiner Verhaltensweisen deine Situation ändern. Habe ich das richtig verstanden?
Du kannst mit keiner der Verhaltensweisen das große Ganze ändern. Und solange das große Ganze so furchterregend ist, bleiben wir permanent in so einer Art Panikmodus.
Aber ich will ja nicht das große Ganze. Also warum soll ich das große Ganze ändern? Ich will meine Situation ändern und nicht das große Ganze.
Wie kriegst du das entkoppelt?
Wie ich das entkoppelt kriege? Indem ich mich auf das fokussiere, was mir wichtig ist, Punkt Nummer 1. Also ich überlege mir ganz klar, ich habe ein Ziel, wo will ich hin? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Will ich noch ein Haus oder ein größeres Haus oder gar kein Haus? Oder ich will noch ein schöneres Auto, gar kein Auto oder weiß ich was? Die materiellen Dinge, wo will ich mit meiner Familie hin? Was ist mir wichtig zwischenmenschlich? Wo diese Themen überlege ich mir. Was macht mir Freude in meinem Leben? Was nicht? Diese rationale Herangehensweise, ich bin sehr rational, rationale Herangehensweise, und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich meine Ziele erreichen? Und dieses Entkoppeln von diesen negativen Themen, ich merke das einfach bei mir persönlich. Ich habe auch zum Beispiel auf YouTube viele, auch beruftechnisch, oder bin ich halt sehr, sehr stark auf Social Media unterwegs, logischerweise, weil wir präsent sind und so weiter und so fort. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe da ein paar Dinge immer wieder verfolgt, wo ich einfach gemerkt habe, ich schaue mir das einfach rein aus Belustigung, weil es mich halt so ein bisschen, ah ja, ist alles scheiße und das gibt mir recht, oder? Deshalb auch, ist alles scheiße. Da habe ich aber gemerkt, es zieht mich emotional, bringt mir das genau nichts. Es bringt mir null. Dann bist du wach bis 11 Uhr, 12 Uhr, liegst im Bett, hast 2 Stunden irgendeinen Scheiß angeschaut, durchgescrollt durch Social Media. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, ah, passt alles nicht. Also ich habe mich hier auch, ich bin halt so ein Fitness-Tracker-Fan, oder? Und dann messe ich alles und dann sagt er mir am Morgen, hey, deine Schlafqualität war scheiße, du hast zu wenig gepennt, oder? Jetzt musst du was ändern. Und ich habe einfach so einen Impuls, kriege ich dann und sage, okay, schlecht geschlafen, zu wenig geschlafen, ich fühle mich auch so, ich habe meine Performance nicht, die ich am nächsten Tag bringe, mental im Kopf leer, weiß ich was. Ja, ich muss was ändern. Was ändere ich? Ich muss früher schlafen. Wie erreiche ich das? Ja, ich höre einfach auf, Social Media zu scrollen, weil, sind wir ehrlich, bringt mir am Schluss sowieso nichts. Bin nur aufgewärmt, heißer Kopf, aufgeregt, nervös, kann ich einschlafen, bringt alles nichts. Also, ergo, muss ich weg. Also ich gehe da sehr, sehr rational an diese Themen heran. Und so kann ich mich, habe ich zumindest das Gefühl, entkoppeln von diesen großen Themen und mich auf meine Welt konzentrieren, auf mein Umfeld, was ich machen kann. Wie gesagt, auch investieren Themen. Ja, ich habe gewisse Ziele, die ich erreichen will. Wie erreiche ich die? Ich baue eine Firma auf, löse Probleme der Kunden, investiere persönlich auch selbst. Der Staat hilft mir sowieso nicht weiter. Ich schaue, wie kann ich meine Steuern optimieren? All diese Themen, die muss ich angehen. Bedeutet Aufwand, ja, ist klar. Aber so gehe ich ran und so kann ich mich entkoppeln. Macht das Sinn?
Das ergibt total Sinn. Und das ist genau der Punkt. Du machst es eigentlich dann konsequenter, aber im Prinzip so wie alle anderen auch. Weil was wir gerade alle machen, ist, wir machen uns diese große, komplizierte, gruselige Welt wieder ein Stück kleiner.
Yes.
So. Jeder auf seine Weise. Wir haben Studien mit Anfang 20-Jährigen, ja, die jetzt schon alle heiraten und Haus mit Lattenzaun haben wollen, ja, die jetzt schon so sehr das Ende ihres Lebens planen, dass man das Gefühl hat, ich spreche da gar nicht mit 20-Jährigen. Ja? Also das neue Konservative sozusagen. Ganz extrem. Aber das ist, weil sie sich ihre Welt dann wieder kleiner machen. So. Du hast Leute, die, wie gesagt, hardcore dann in den Sport gehen oder sowas oder hardcore oder so. Aber jeder macht sich auf seine Art die Welt irgendwo wieder kleiner. Und das heißt, und mit Social Media und den ganzen Bubbles und sowas wird das ja auch immer einfacher. Braucht man nicht drüber sprechen. So. Der Impuls auch da oder der Anlass dafür ist auch wieder, dass ich sage, je kleiner ich es mache, umso mehr Kontrolle und umso mehr Macht habe ich in dieser kleinen Welt, weil in der großen habe ich sie nicht. So. Sorgt dafür, dass dann nicht nur Länder, sondern auch Menschen anfangen, wieder Mauern zu bauen. So, um die eigene kleine Welt. So. Und in deiner Welt findet jetzt das Thema Wachstum, Steuern optimieren, investieren, findet statt. Ja? Und wenn, das heißt, wenn du dir deine Welt kleiner machst, wirkt das gar nicht klein, sondern du beschäftigst dich weiterhin mit großen Themen. So. Wenn sich aber andere Leute, wo das nicht eh schon drin ist, das Thema, ja, die Welt kleiner machen, dann geht es plötzlich um Kochen und Fahrradfahren oder um, weiß der Teufel, ja, Wein und gute Bücher. Also jeder mit seinem Interessensgebiet. Das heißt aber, wir kommen auch gar nicht mehr aus unserer Komfortzone sozusagen raus. So, und für dich ist das in Anführungsstrichen genau deine Komfortzone. Das dagegen anarbeiten, das tun, das machen. Ja, und deswegen wird es wahrscheinlich auch schwierig, immer mehr neue Leute beispielsweise für das Thema Investieren zu begeistern. Weil diejenigen, die sich in ihrer bereits klein gemachten Welt dafür begeistern, die begeistern sich schon dafür. Ja? Und jemanden aus seiner Komfortzone raus, da rein zu begeistern, weil es für sie so scheiße wichtig wäre. Ja, weil es für alle total wichtig wäre, dass es vorangeht. Das passiert halt nicht, wenn du eigentlich gerade damit beschäftigt bist, deine Welt kleiner zu machen. Jetzt mal sehr, sehr flapsig gesagt, da ist kein Platz für neue Hobbys.
Ich weiß, was du meinst, ja. Voll.
So.
Also, ja. Also es läuft schlussendlich auf die Komfortzone heraus.
Genau, wenn du sagst, ich mache jetzt hier auf Social Media, ich nehme jetzt meine Bubble in den Griff. Ja. Ja, das machen andere auch. Aber die haben dann halt nicht die Bad News raus, sondern da kommt dann das große Backen und Bad News rein. So. Ne? Und was man ganz krass hat, es gibt etwas, das nennt sich den sekundären Krankheitsgewinn. Hm? Heißt beispielsweise, wenn Sie, keine Ahnung, ich bin erkältet, ja, in meinem Fall habe ich die tödliche Männergrippe, ja, und erwarte dann von meinem Umfeld entsprechendes Mitleid. Ja, und möchte dann ein bisschen gepflegt werden und lieb gehabt werden, bemitleidet werden, so, ja. Ein bisschen husten und nach Mama weinen. So. Das möchte ich, wenn ich dann erkältet bin. Und wenn das dann passiert, ja, großartig. Dann ist das ja was Positives. Dann kriege ich meine Aufmerksamkeit, kriege meine Liebe, werde betüdelt, alles schön. So. Man müsste eigentlich sagen, ist doch scheiße, du bist ja krank, aber das ist der Gewinn, sozusagen. Ja? Und das ist was, was mit dieser ganzen negativen Nachrichten da draußen sozusagen auch passiert. Du sagst gerade eben, du hast dann immer wieder die Leute, die dir ständig bestätigen, dass ja gerade alles den Bach runtergeht. Ja? Natürlich. Und wenn ich jetzt meine Welt kleiner gemacht habe, so wie du auch, ja, in meiner Welt findet Wachstum und Investieren dann aber nicht mehr statt, ja, sondern Stillstand und Abkapseln. Ja, und das ist die Mehrzahl der Fälle. Ja, dann ist es extrem beruhigend, auf eine negative Art und Weise bitte, ja, es ist mega beruhigend, immer wieder zu hören, natürlich, bleib in deiner kleinen Höhle, weil es geht immer noch den Bach runter. So. Und das ist eine Schleife, wo ich dir jetzt total gerne sagen würde, du aus der Psychologie, das sind die 5 Hacks, wie man da rauskommt.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Hätte ich diese Antworten, könntest du dir dieses Interview nicht leisten.
Mhm. Voll.
Es ist so.
Aber warst du mal in einer Komfortzone drin, so in einer richtig harten Komfortzone, und wie bist du rausgekommen?
Ja, selbstverständlich. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang, ohne es mitzubekommen, nichts anderes getan, als eine Komfortzone aufzubauen. Ja. Ich habe das ganz Klassische, ne? Also Haus mit Lattenzaun, Familie, oh, der Pool muss größer werden, oh, wir brauchen einen Billardtisch im Keller, und. Also das ganze Klassikpaket quasi einmal gebaut. Man merkt dann aber irgendwann, und kommt dieser Punkt, wo ich sage, okay, ich bin fertig. Ich habe alles gebaut, was ich bauen wollte. Es könnte jetzt immer noch größer und schöner und glitzernder werden und sowas. Ne? Aber dieser Moment, wo du das Gefühl hast, alles klar, die Welt ist fertig. Ja? Da zeigt sich dann so ein bisschen, hast du das Richtige gebaut oder hast du eigentlich nur, aber da kommen wir jetzt gleich in eine Therapiesitzung rein, ne? Hast du nur was gebaut, was zu deinem Kindheitstrauma passt? So. Und wenn du als Kind dann viel Einsamkeit oder sonst noch was erlebt hast, dann baust du irgendwo einen möglichst hohen Zaun, wo Menschen drin sind, wo eine Familie drin sind, was dafür sorgt, dass du niemals einsam sein musst. So, ja? Und das ist was, da kannst du dann drin bleiben, drin verharren sozusagen. Ja? Oder in deiner kleiner gemachten Welt, in deiner Komfortzone, da ist dann noch mehr Performance drin, da ist mehr Wachstum drin. Ja? Bei mir war es immer mehr so ein Beschützen und Erhalten. Ja? Und im Zweifelsfall brauchst du irgendwann den Impuls von außen. Du brauchst irgendwo das, dieses, ist das, ist, wie war die Formulierung? Also es ist wirklich, und dir als Mensch, der davon ausgeht, rational zu sein, kann ich das wahrscheinlich nur schwer vermitteln, aber es ist das, setz dich mit dir in der Stille hin, ohne ein gutes Glas Wein, ohne ein gutes Buch, du und die Stille. Und gib dir mal 20 Minuten. Wir sind es ja nicht mehr gewohnt, Stille auszuhalten. Und dann merkst du, was hochkommt. Und in den seltensten Fällen kommt so eine absolute Zufriedenheit hoch. Es kommt immer ein, das vermisse ich. Das ist das erste Bild, das, was dir in den Sinn kommt. Das ist der erste Gedanke, das ist der erste Satz, die erste Liedzeile, keine Ahnung. Ja? Aber das ist üblicherweise ein Impuls, der dir zeigt, was fehlt dir oder wo musst du noch hin oder wo gibt's noch was aufzuarbeiten. Da haben wir alle was. So, ja. Ich sage nicht, dass jetzt jeder morgen die nächsten 60 Stunden Therapiesession buchen muss, weil wir alle irgendwie in der Kindheit mal auf den Hintern gefallen sind. Ja, selbstverständlich. Ja. Aber der erste Schritt ist sozusagen hinzuschauen und vor allen Dingen hinzufühlen. So. Und ab da kannst du dann ziemlich individuell dir quasi einen Schlachtplan machen, wie du da rauskommst. So, und
Wie hast du es gemacht? Also ganz ehrlich, ich mache das schon mit mir auch. Also ich weiß ja, dass ich da einen blinden Fleck habe, dass ich sehr rational unterwegs bin. Zahlen, Daten, Fakten stehen bei mir ziemlich hoch, das weiß ich auch. Also mir musste das auch bewusst, also mir ist es bewusst geworden. Und weil ich ja rational bin und mir das bewusst worden ist, habe ich gesagt, ich muss eine Lösung dafür hinkriegen. Und an dieser Lösung, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Also es macht für mich schon absolut Sinn. Aber wie hast du dann, wie kam dein Impuls? Wie hast du das hingekriegt? Bist auch hingesessen, hast gesagt, ah, jetzt kommt das hoch. Und du merkst es ja dann vielleicht zuerst mal. Ich meine, gerade du bist vielleicht bist eine Führungskraft, hast einen super Job, dieser goldene Käfig, wo du drin bist. Jeder weiß es, top. Und es kommt was hoch, ich will das eigentlich nicht mehr, ich will da raus. Oder bist ein Unternehmer, ja, grundsätzlich, Firma ist cool, aber irgendwie, ich brauche was anderes, ich brauche eine Veränderung. Das, was früher war, hat nicht mehr so funktioniert, aber irgendwie komme ich nicht aus diesem Daily Business raus. Diese Impulse sind ja da. Ich glaube, viele Leute spüren das und merken das auch. Aber dann dieser, jetzt mach der Schritt. Wie hast du das hingekriegt? Ja. Dieser äußere Impuls. Kann man den erzwingen?
Nein. Ich würde einen ganz anderen Ansatz wählen. Ich würde erstmal aushalten, ist die richtige Vokabel. Weil was wir ganz schnell haben, und das ist halt was wir auch von Kleinkind an alle lernen, ja, du sagtest gerade, du bist Führungsperson, du bist in dem goldenen Käfig und. Ja. Das ist erstens völlig richtig. Zweitens ist das aber auch ein Narrativ. Ja. Also jeder zweite Disney-Film geht ja so. Ja. Das ist ein Narrativ, das wir alle im Kopf haben. Und wir haben alle das Gefühl, und jetzt muss ich aber das Segelschiff besteigen und an den neuen wilden Horizont reisen. Weil da ist das Gras dann so viel grüner. So, und ich bin im goldenen Käfig, ich muss jetzt ausbrechen und einen neuen Job anfangen. Und wenn du nicht mehr brennst, dann starte neu. So, schmeiß alles hin, reiß mit dem Arsch alles ab, was du mit den Händen aufgebaut hast. Ja? Weil dann wird noch, nein. Dann bist du, wenn du es richtig machst, nach 5 Jahren im nächsten goldenen Käfig. Weil du im Zweifelsfall einfach, wenn du dann so wie wir gestrickt bist, du bist halt ein Bauer, ja, dann bist du da am nächsten Käfig. Das heißt, es geht wirklich darum zu sagen, ich gebe mir die Zeit und ich laufe nicht vor der Situation weg. Weil das ist das, was du im Kern dann tust. Wenn du dir sagst, ich brenne nicht mehr, also starte ich neu, mag funktionieren, kann aber auch sein, dass du dann sozusagen von Null startest und bist wieder in deiner Komfortzone. Ja, keine Ahnung, wenn du sagst, die Komfortzone ist ein Unternehmen mit bis zu 15 Leuten aufzubauen, weil da gibt es halt noch Strukturen, Organisationen, das ist noch sehr familiär. Mhm. Jetzt bist du aber aus Versehen 500 Leute geworden, weil es gut lief. Dann laufe ich jetzt weg und baue das nächste Unternehmen. Ja, das geht dann wieder 3 Jahre gut. Schubs. So, im Zweifelsfall ist das später von außen eine riesen Erfolgsgeschichte, weil du hast 5 Unternehmen mit 500 Leuten gebaut. Ja, war es aber permanent eigentlich in einer Situation, in der du nicht sein wolltest. Also ich würde immer eher hinschauen, welche Anforderungen hat die Situation und welche davon bin ich vielleicht sogar bereit, mir noch drauf zu schaufeln. So, und da sind wir dann quasi genau in deinem Thema. Da sind wir an Mindset-Arbeit, da sind wir an Kontrolle gewinnen, Kontrolle zurückgewinnen. Ich komme zurück zum Thema Autobahnplakat, Ohnmacht, Bitcoin und Bauchmuskeln, ja, zu akzeptieren, dass das jetzt erstmal sozusagen eine Zwischenlösung ist. Dass man sagt, ich kann gerade im Zweifelsfall am großen Rad nichts drehen, aber das ist okay. Das ist jetzt erstmal okay. So, dass man die Tragik, die dieser Weltuntergang da draußen halt auch mitbringt, dass man die, und das ist das, wo du sagst, ich schalte Social Media dann ab oder um, ja, dass man die versucht, nicht zu nah an sich ranzulassen. Und vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man in dieser Bestätigungsschlaufe, sekundärer Krankheitsgewinn, ja, in dieser Bestätigungsschlaufe ist, alles klar, ich kann meine Trägheit beibehalten, weil ich 126 Mal am Tag gesagt bekomme oder die Lernerfahrung mache, dass ja alles andere sowieso nichts bringt. Ja. Da Mittel und Wege finden, das sozusagen nicht an sich ranzulassen und zu akzeptieren, dass man sagt, ich baue jetzt erstmal meine kleine Welt. Also es ist leider, und da würde ich dir gerne sagen, das ist die Lösung, die ich gefunden habe und die für mich total toll funktioniert, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist, die Lösung ist das, was ich persönlich mit Abstand am schlechtesten kann. Es ist die Illusion von Kontrolle, ein bisschen loslassen und sich damit trotzdem wohlfühlen. So. Ich habe dummerweise Gottkomplex und Kontrollzwang gleichzeitig. Ja, das heißt, ich bin der Meinung, ich müsste alles kontrollieren und könnte es auch. Ja. Das loszulassen, lass uns im halben Jahr noch, ich bin dran, ja, lass uns im halben Jahr noch mal einen Podcast machen. Vielleicht kann ich da eine Lösung präsentieren. Aber das ist super schwierig. Ja.
Wir sind ja über dieses Zitat jetzt auf diese Themen gekommen. Ja. Das war ein 4-teiliges Zitat, glaube ich.
Ja.
2 Teile haben wir jetzt abgearbeitet, kann das sein?
Ja, ja tatsächlich.
Was ist der dritte Teil?
Genau, das wird ein langer Podcast. Also Hard Work Pays Off, Dreams Come True, können wir leider streichen, die Glaubenssätze haben wir irgendwie nicht mehr so. Bad Times Don't Last. Mhm. Irgendwie gerade doch, ja. Aber das ist ein super wichtiger kindlicher Glaubenssatz, der in uns allen stecken sollte eigentlich. Ja? Gerade wenn wir sicher gebunden aufwachsen dürfen, das ist ein absolutes Privileg, dann gehen wir eigentlich davon aus, wenn es gerade schlecht läuft, läuft es gerade schlecht. Ja? Es ist ein schlechter Tag, ein schlechtes Leben, ne? dieser Spruch. So. Aber da jetzt ja seit x Jahren eine Krise die nächste jagt, irgendwie bad times last, doch, ja, irgendwie schon. Kann man also auch streichen. So. Und der 4. Teil ist bad times don't last, but bad guys do. So. Und das ist irgendwie ein Glaubenssatz, das fühlt sich irgendwie noch richtig an. Ja, den kann ich nicht einfach so streichen. Dass harte Arbeit sich nicht mehr lohnt und dass irgendwie Schlechtes immer schlechter wird, kann ich alles, oder dass es irgendwann mal wieder gut wird, ne, das kann ich alles streichen. Aber dass Bad Guys trotzdem immer noch handlungsfähig bleiben. Da sind wir genau bei diesem Machtthema. Das bleibt irgendwie. Und mit Bad Guy meine ich jetzt natürlich nicht Mann. Also ist total. Es geht einfach um dieses Mindset im Sinne von gegen Krise, gegen Herausforderung weiter handlungsfähig bleiben. So. Und das ist das, aber da drehen wir uns dann sozusagen im Kreis. Das ist das, dass wir erstmal verstehen müssen, was macht in dem Zitat ein Bad Guy überhaupt aus? Nämlich die Macht zu haben, weiter zu handeln. So, und da kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen, welche Arten von Krise und Macht gibt es überhaupt? Und dass man da hinschauen muss, ist man in der Lage, beide Archetypen, also beide Geschmacksrichtungen von Krise, von Macht sozusagen in sich zu vereinen. Ja, kann ich Bizeps und Brillengläser, um mal in diesem blöden Bild zu bleiben, ja, oder muss ich mich auf eins stärken und mir dann so ein passendes Gegenüber, ein passendes Umfeld suchen, ja? Und das ist was in der Verbabbelung, in der wir alle sind, ja, wir sind ja alle in unserer eigenen Echokuppel, ja, da finde ich im Zweifelsfall ja vor allen Dingen Gleichgesinnte. Und da muss man zwischendurch sehr aktiv hinschauen, dass man sagt, nein, Moment, ich brauche zwei Arten von Mindset, nenne ich es jetzt einfach mal, um mich sicher zu fühlen. Wenn ich nur eine mitbringe, dann muss ich mir ein Gegenüber suchen oder eine Echokammer suchen, in der das andere auch stattfindet. So. Und ja, deswegen, ich mag dieses Zitat sehr, weil es so psychologisch viel mitbringt. Und ich finde, bis zu dem Punkt, an dem man weiß, von wem es ist, klingt das auch total deep irgendwie. Ja. Also es sind jetzt weder Kant noch Nietzsche. Es ist Razor Ramon, der Profi-Wrestler der 80er.
Ich wollte gerade sagen, ist doch ein Wrestler, oder?
Ja, genau. In seiner lila Unterhose, der immer den Zahnstocher geworfen hat. Großartig. Held meiner Kindheit. Ja. Und als er in die Hall of Fame aufgenommen wurde, völlig zu Recht, da sagte er das, weil er war immer positioniert als der Bad Guy. Ja. Und das Zitat, wenn du Gott zum Bluten bringst, hören die Menschen auf, an ihn zu glauben, ist übrigens auch nicht Hegel, sondern ist der Böse aus Iron Man 2.
Jetzt muss ich überlegen. Ich lieb die Marvel-Films und ja. Filme und Iron Man.
Ja, genau.
Wir gucken die auch mit unseren Kids vorne nach hinten, ja. Dann beginnen wir wieder von vorne und warten bis der neue Hulk rauskommt und solche ja. Themen. Jetzt hast du mich erwischt.
Ja,
hast
ja.
du mich erwischt. Muss ich mir nochmal
reinziehen. Noch mal angucken.
Ja. Aber was,
leg Goethe weg, guck dir Marvel nochmal an, genau.
Ja, genau. Aber wenn wir hier den Bogen zum Investieren ziehen,
ja.
Du hast ganz am Anfang auch gesagt, die Banken bluten, du hast auch bei den Kryptowährungen, da ist ein Kratzer am Lack etc. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, was du da genau meinst oder was aus deiner Sicht dieser Kratzer ist?
Ja, also der Kratzer ist, dass ich nichts wüsste, was in den letzten Jahren und Monaten nicht irgendwann mal bergab gegangen ist. So, ja, also
kurstechnisch meinst du?
Bitte?
Kurstechnisch meinst du?
Kurstechnisch, ja genau. So, kurstechnisch und imagetechnisch. Also nehmen wir mal eine Bank, ja, und wir nehmen die übliche, einfache Zielgruppe. Das sind nicht zwingend alles Leute, die dann groß investieren und ständig irgendwie die Börsen im Blick haben oder sowas, sondern man sagt so schön Lieschen Müller und Otto Normal. Ja, so. Und da ist die Bank und generell die Finanzwelt immer noch so eine Machtinstitution. Ja? Da wohnt das Geld, die haben alle das Gold im Keller.
Schöne Anzüge.
Genau, im Zweifelsfall schöne Anzüge. Und das ist auch super wichtig. Ja, die Banken arbeiten ja dran, lockerer zu werden. Völlig falscher Angang. Ja, macht das Hemd noch ein bisschen zuer und kauft dir eine bessere Krawatte. Aber das ist ein anderes Thema. Und es ist total wichtig, an die Unverwundbarkeit dieser gottgleichen Instanz glauben zu können, weil die passt ja auf mein Geld und damit auf mich und meine Zukunft irgendwie auf. So. Und vor, keine Ahnung, 50 Jahren war das noch viel, viel leichter, weil da war noch nichts Schlimmes passiert. Ja, da war Frankfurt eine Erfolgsgeschichte sozusagen und ein Hochhaus wurde höher als das andere. So. Jetzt hat jede Bank schon mal irgendeine Krise und wenn es nur ist, dass Filialen geschlossen werden und Personal abgebaut wird oder. Alle haben irgendwo, wie sagst du, einen Kratzer. Ja, und dadurch verliert man halt den Glauben daran, dass man da in was Unverwundbares investieren kann, dass man da irgendwo sicher ist. Und für diese Zielgruppe, wenn denen vor 10 Jahren der Bankberater oder die Bankberaterin gesagt hat, hier investiere in XYZ, Und ich sage, ich verstehe kein Wort, aber ja klar, wenn du das sagst, du hast den Anzug an. Ne? So. Und mittlerweile sage ich, ja, vielleicht bist du auch ein Idiot. Vielleicht bist du ja auch nicht schlauer als ich. Ja? Wieso sollte ich dir glauben? So, und das ist total aufgeklärt im Kantschen Sinne. Ja? Aber es ist auch super anstrengend. Wenn ich das Gefühl habe, dass die genauso oder dass eigentlich alle so doof sind wie ich, ja, an wen kann ich mich da noch anlehnen? So, und das im konkret im Sinne von investieren. Ja, also mir von irgendwem Expertise holen, super schwierig. Weil es gibt niemanden, dem ich nicht irgendwo mit 2 Minuten hingucken irgendeinen Kratzer attestieren könnte. Ja, total egal, von welchem Investment-Punk oder sonst noch was wir dann sprechen, ja, kurz rausgezoomt, sind die alle 5-mal erfolgreicher als ich, brauche ich nicht drüber sprechen. Ja? Aber ich finde trotzdem irgendeinen Kratzer und das reicht mir im Zweifelsfall schon, um mir wieder zu erlauben, nichts zu tun. Mhm. Ja? Weil ich sage, ah ja, das aber könnte ja auch schief gehen. So, dieses Risiko, das ist halt nicht, wenn ich in einen Unverwundbarkeitsmythos investieren und glauben kann. So. Und da war jetzt zumindest die letzten Jahre, waren Krypto, vor allen Dingen Bitcoin, so die große Ausnahme, weil man gesagt hat, boah, alles, was irgendwie so krass neu und Technik ist, ich musste jetzt nicht auf dem Bierdeckel erklären können, wie eine Blockchain funktioniert, um an Bitcoin zu glauben. So. Wir brauchen aber nicht drüber sprechen, dass auch dieser Glaube jetzt zwischendurch mal Kratzer gekriegt hat. So, ja. Und dass es dann da auch dass ich sozusagen nicht mal mehr daran glauben kann. Ja, und das macht es unheimlich schwierig. Das macht das Investieren schwierig, weil das Vertrauen darauf, dass das in Zukunft schon alles gut wird, wird kleiner, egal in was ich investiere. Ja? Das heißt, es wird immer mehr Kopfsache. Und so ticken dann quasi halt die wenigsten. Ja? Es wird immer mehr eine freudlose Angelegenheit, weil viele, ich bleibe bei der Standard-Zielgruppe sozusagen, ja, viele machen das so wie den Sport, ja, nicht weil sie Bock aufs Fitnessstudio haben, sondern weil sie sich wappnen wollen für eine Zeit, die härter wird. Und so investierst du dann auch. Und dann machst du es freudlos und dann beschäftigst du dich nicht so viel mit dem Thema. Also es vielleicht tun würdest, wenn du dich wirklich dafür begeistern würdest oder wenn du wirklich die Hoffnung hättest, oh, wenn ich mich jetzt da 2 Jahre richtig reinfräse, in 10 Jahren sehen wir uns auf Korsika Flachkörper machen. Ne? Das ist es dann nicht so. Und deswegen ändert sich gerade dieser ganze Markt, weil du mit einem ganz anderen Mindset die meisten Leute da rangehen. Nicht mehr mit Vorfreude, sondern eigentlich eher mit einer Demut und Gefühl von Alternativlosigkeit. So, und da musst du dann im Zweifelsfall als Marke oder als Anbieter, als Finanzprodukt oder ja irgendwie drauf reagieren. Weil wenn deine Mission jetzt ist, die Leute dafür zu begeistern, viel Glück.
Ja, genau.
Begeistern. Es wohnt uns gerade nicht so inne. Da haben wir jetzt eine Stunde drüber gesprochen, warum nicht. Ich drehe das Rad nicht nochmal neu, aber ja, das heißt, du hast eine neue Mission. So. Und was vor einem Jahr noch die berühmte Bitcoin-Pizza war, ja, wo dieses Reich über Nacht, dafür ist es jetzt schon zu lange zu stabil. Also das Momentum, an dem du mit deinem 500-Euro Invest mit 2 Wochen gutem Timing plötzlich Multimillionär warst. Ja? Dieses Momentum ist gefühlt irgendwo weg. Weil auch das sich jetzt ja irgendwo einpendelt. Ja, es wird mehr und so weiter. Ich glaube, seit Anfang des Jahres hat es sich jetzt auch schon wieder vervierfacht oder was. Ne? Weil es anfängt, aber ist ja egal, auf jeden Fall ist mehr Bewegung drin als in so manch anderem. Ja? Und auch grünere Bewegung. Ja? Aber es hat diesen... Ja, dieses, wie gesagt, dieses Momentum, dieses wow, ich muss 3-mal am Tag gucken, weil wer weiß, wann der Moment ist, wo ich plötzlich Millionär war, um es zu merken. Mhm. Das ist so ein bisschen
Ja, ich sag's bei unseren Kunden, also ich bin da voll bei dir, ich sag bei unseren Kunden auch immer wieder, ich mache es ein bisschen plakativer, sage immer halt, ja, der breite Markt, nenne ich das, oder der breite Markt ist nicht da, die investiert sind, die auch Freude an diesem Thema haben, wie du sagst, Freude an diesem Thema haben, sich auch interessieren, was hier passiert und Freude daran haben, Neues zu lernen, auch neue Asset-Klasse zu finden, zu investieren, auch hier neue Tools an die Hand zu kriegen, neue Strategien, einfach, ja, es passiert in diesem Markt definitiv mehr wie im Aktienmarkt und da gibt es viel zu entdecken und diese Freude, finde ich auch, die muss auch da sein. Aber der breite Markt, wie du sagst, der ist nicht da, der interessiert sich null für dieses Thema. Ich finde das eher eine große Chance, weil schlussendlich investieren ist aus meiner Sicht einer der größten und wichtigsten Märkte oder Themen in unserer Gesellschaft, weil du kannst dich ja nicht mehr früher Sparkonto arbeiten, Sparkonto abwarten, Geld ist da, ich kann mir Haus kaufen. Heute forget it, oder? Deshalb, aus meiner Sicht kommst du gar nicht um dieses Thema rum und wir gehen bewusst auch nicht in diese Richtung, dass wir Leute irgendwie überzeugen oder Freude in die Leute, hier mega lässig, hier cool, Bitcoin und so, das machen wir gar nicht, weil wie du sagst, es bringt gar nichts, sondern wir fokussieren uns eher auf die Leute, die sagen, hey, ich habe Freude, mich hier in dieses Thema einzuarbeiten, ich will das angehen, weil ich sehe die Notwendigkeit auch. Aber wie du sagst, es ist eigentlich eine große Herausforderung heutzutage, die Leute zu begeistern, kann ich nur auch kreisschließen, wir wollen die Leute nicht begeistern, sondern wir sagen, du hast es vorher erwähnt, wem kann ich trauen? Hm. Wer ist jetzt die Person? Wo ist der Kratzer? Oder? Und genau hier kommen wir eigentlich ins Spiel, dass wir sagen, okay, wenn du jetzt nicht das Haar in der Suppe suchst, sondern du wirst wirklich auch eine coole Community haben, du willst jemanden haben, der das auch mit Freude macht. Und ich glaube, das ist wichtig, oder dass ja die Freude auch da ist. Da positionieren wir uns eher. Ich wollte jetzt nicht irgendwie als Werbespot hier einblenden, aber einfach meine Gedanken auch, wie du gesagt hast, wir machen uns auch sehr, sehr viel Gedanken zu diesem Thema. Wie gehst du dann mit, du hast gesagt, ihr habt auch viele Studien gemacht bei Banken etc. zu diesen Themen, Finanzbereich und so weiter. Was sagst du dann denen? Du kannst denen auch nicht sagen, nee, ihr müsst jetzt hier die Leute animieren, klatschen, tschakka, tschakka, ein bisschen, weiß ich was machen, oder die Freude den Leuten zurückbringen. Was sagt die Forschung? Wie bringst du denn, ja, wie bringt man die Freude zurück, obwohl man sie eigentlich nicht zurückbringen muss, sondern dass es ein Eigenantrieb sein sollte von den Personen?
Gar nicht. Du musst gerade als Marke akzeptieren, dass Freude gerade nicht der Antrieb ist. Ja, also wir verkaufen ja nicht alle nur Gummibärchen. Ja? Sondern du musst verstehen, was deine Zielgruppe gerade umtreibt, welche Emotionen sozusagen, welche Bedürfnisse gerade unbefriedigt sind. Und damit kannst du nur arbeiten. So, und da geht es dann viel mehr darum, Sicherheit und Macht wieder zu zeigen. Ja? Wieder zu zeigen, wir sind eine Instanz mit breiten Schultern. Ja? Leute, ja, da draußen ist Krise. Entspannt euch. Wir haben schon 30 davon überstanden. Warum? Weil wir fucking wissen, was wir tun. Ja? Ihr könnt mitspielen, wir machen euch gerne die Türe auf. Da, wo wir sind, ist vorne und da ist safe. So. Und das ist das, was ich von der Bank gerade hören möchte. Nicht tschakka, tschakka, du schaffst das. Ja? Weil nein, offensichtlich nicht. Ja. Es geht nicht um motivieren, sondern es geht darum, die richtigen Knöpfe zu drücken, sozusagen. Und dafür brauche ich das tiefenpsychologische Verständnis. So. Was ich mega spannend finde, ist, dass viele Zielgruppen, je jünger, umso intensiver, beispielsweise gar nicht mehr an das Konzept von einer Bank glauben. Also ich bin noch alt genug, dass ich sage, okay, bin aufgewachsen und ich habe eine Hausbank. Punkt. So, ja. Da wächst man dann irgendwann raus vielleicht und sagt, okay, ich brauche eine andere Hausbank und dann wechsle ich von A nach B, aber ich habe irgendwie eine Bank. So, dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, wo man sagt, bist du eigentlich bescheuert? Ja, du brauchst 5, eine dafür, eine dafür, eine dafür und dann hast du mal eine Finanzierung. Schwupps, das ist dann das finanzielle Erwachsenwerden. Ja, aber wir lernen jetzt schon Zielgruppen kennen, die von Tag 1 an quasi sagen, ich brauche, und ich komme wieder zu den verschiedenen Geschmacksrichtungen von Krisen und damit Macht, ich brauche ein Bein in jeder Welt. So, ich möchte gerne zu irgendeiner Bank, die eigentlich für mich nur eine App ist. Ja, also wir hatten das schöne Zitat, die Bank muss ein Teil meines smarten Assistenzsystems sein. So, okay. das ist die fancy Formulierung für ist eigentlich nur irgendeine App. Ja? weil man gar nicht davon ausgeht, dass da irgendein Berater oder eine Beraterin rumsitzt, dass ich mit denen mal spreche, dass die für irgendeine Krise da sind, dass die mich irgendwann mal mit einem Kredit oder irgendwas auch, einer Baufinanzierung irgendwie ausstatten sollen oder sowas. Sondern nee, irgendwo muss ich mein Geld liegen haben, und ich muss das möglichst bequem per Handy von A nach B kriegen. So, ja. Das heißt, die wollen dann irgendwas, das ist das Wichtigste tatsächlich, dass die App aussieht, als hätte Apple eine Bank erfunden. Ja? Wichtigstes Kriterium, dass es sexy ist. Dieselbe Zielgruppe sagt dir aber im zweiten Satz mit noch demselben Atemzug, und dann wäre es geil, wenn ich irgendwen bei meiner lokalen Sparkasse, bei meiner lokalen Commerzbank, bei meinem lokalen Deutschen kenne, falls ich mal was brauche. So, also man merkt, das, was ich eben sagte, zwei Sorten von Krise, zwei Sorten von Macht. Die Zielgruppe, die damit gerade groß wird, die lernt schon so parallel zu denken. Mich macht das komplett bekloppt, ich kriege da Kopfschmerzen von, ja, aber die lernen das schon. So, und die fahren dann schon direkt zweigleisig. Ja, das sind auch die, die abends beim ersten Date trotzdem tindern und sich wundern, dass das Gegenüber das Kacke findet. Kein Scherz, haben auch Studien zugemacht.
Also sozusagen die Absicherung. Ich bin zwar auf dem Pfad unterwegs, aber
Nee, stopp. Sicher kannst du aus dem Wortschatz streichen. Das ist ja genau das Problem. Du fühlst dich ja nie sicher. Ja, es ist Parallelität.
Aber das ist ja eine Art von Sicherheit. Wenn ich parallel hier geht schief, dann habe ich hier noch ein zweites Stammbein.
Dann geht da auch schief. Das wird wohl alles schief gehen. Aber ich bin es einfach gewohnt, dass es auf zwei parallelen Strängen gleichzeitig schief geht. Ja, das ist tatsächlich wild. Und wenn du aber sagst, du möchtest an diese Zielgruppe dann ran mit dem Thema Finanzen als Bank, wie auch immer, ja, dann musst du auch da entweder oder servieren. Du musst entweder sagen, ey, wir sind hier die buntesten, die geilsten, die mit den wenigsten Klicks. Hier findet keinerlei Beratung statt. Ja, es ist einfach die geilste App, die du am Markt findest. Und im Zweifelsfall heißen wir auch gar nicht erst Bank. Ja, also ein Trade Republic, ein Scalable oder sonst noch was. Einer der besten Moves von denen ist, dass da gar nicht Bank dran steht. Ja, so. Das hat die Sparkasse vor 100 Jahren schon vorgemacht, aber halt mit einem ganz, ganz anderen Geschmack. Ja. Also das wäre die eine Route. Und die andere Route, die wie gesagt von der jüngeren Zielgruppe parallel betrachtet wird, ist das alles klar, ich hab diese alte Art von Macht. Ich bin Conan der Barbar mit dem dicken Bizeps und damit habe ich schon ganz viele Krisen erschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen auch dadurch. Wir sind ganz eng vernetzt in den Zentren der Macht, was auch immer das war. Also, ne, da wird es dann irgendwann so ein gute Zeiten, schlechte Zeiten Roman. Ne? Also, aber dass man halt sagt, wir kennen die Regeln des Spiels. Das war vor 5 Jahren, war das noch die schlechteste Botschaft, die du senden konntest. Lustigerweise. Habe ich noch mit ganz vielen Kunden drüber gesprochen, die alle gesagt haben, ja, uns gibt es seit 150 Jahren. Und ich sage, ja, das ist doch total egal. Das ist doch für die nächsten 5 Jahre nichts wert. Wenn jetzt ein neues System kommt, ist mir doch total egal, ob du die Regeln des Alten kennst. Ja, also das Zitat war mal, dass ihr mit D-Mark umgehen konntet, heißt nicht, dass ihr auf Bitcoin klarkommt. So. Und das hat sich jetzt aber gewandelt, wie gesagt, dadurch, dass wir seit 5 Minuten lernen, wir sind zeitgleich in mehreren Arten von Krisen, ist die Botschaft, uns gibt es seit 150 Jahren und wir sind immer noch stabil und stark, mit einer der geilsten, die du gerade senden kannst. Ja,
genau. Spannend.
So, jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich die Frage vergessen habe. Was wolltest du
wissen? Ich weiß ja auch nicht mehr. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Ich glaube, dann machen wir dann langsam Schluss. Aber ich habe eine, das ist, glaube ich, ein Zitat bei meinen guten Kollegen beim Bitcoin Verschämt Podcast, war sie auch zu Gast, schon mehrmals. Und dann habe ich mir logischerweise auch angehört. Und da hast du ein ich zitiere hier, glaube ich, so mehr oder weniger, aber du hast was gesagt, was ähnliches wie: Wohlstand ist kein Selbstläufer mehr.
Ja.
Was meinst du damit?
Wir haben gerade über die Zielgruppe auf normaler Flughöhe sozusagen gesprochen. Ja, also, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, wie die Masse tickt, ist mir ja egal. Auf meiner Yacht habe ich ganz andere Themen. So, ne? Dass man sagt, die Zielgruppe Wealth Management, die Zielgruppe, die mit sehr dicken Summen investiert ist und, ja, die im Zweifelsfall jetzt unter Inflation nicht so hart leiden müssen. Ja. Die gibt's ja auch. So. Die haben aber lustigerweise dieselben Schmerzen. Auch die fühlen sich unsicher. Ja. Die hätten natürlich das Kapital, Chancen ganz anders beim Schopf zu packen. Tun sie im Zweifelsfall auch. Ja. Aber auch da ist plötzlich diese Freudlosigkeit. Da ist nicht der Glaube daran, dass es so viel größer und krasser wird, sondern auch da ist mehr in so ein Absicherungsmodus. Ja. Und die Zielgruppe erklärt uns dann, dass sie, wie gesagt, die Zeit, die sie sonst in Wachstum investiert haben, die müssen sie jetzt in Erhalt investieren. Ja. Und wie kacke ist das denn? Wenn du im Kern, weil du bist ja im Zweifelsfall dahin gekommen, weil du im Kern, wir kommen wieder Kampffluchtstarre, weil du im Kern jemand bist, der aufbaut. So, und jetzt musst du kämpfen, nicht um aufzubauen, sondern du musst kämpfen, um zu erhalten. Das schlägt hart auf die Motivation. Ja, so. Also das merkt man in dieser Zielgruppe. Und die sagen halt auch, es wird ein immer größerer Job, das Dach über meinen Schäfchen leckfrei zu halten. Ja, wohlhabend sein ist kein Selbstläufer mehr. Ja, also genau das, dass die halt auch sagen, ja, ich mache ja. Ich tue und mache und ich bin aktiv, aber es macht einfach zunehmend weniger Spaß, weil ich es für Erhalt tue und nicht für Wachstum. So. Und die wenigsten kommen an den Punkt, dass sie, wie gesagt, sagen, Chaos ist eine Leiter. Ja, die haben wir dann auch. Das sind dann die ganzen Oldies but Goldies an Weisheiten, die einem dann immer erklären, du musst kaufen, wenn auf den Straßen Blut fließt. Selten ist mehr geflossen. Jetzt einsteigen. Ne? So. Mhm. Lustigerweise sagen sie dir danach dann aber auch, ich steige gerade breit ein, weil ich weiß auch nicht wo. Mhm. So, das ist so das, ah fuck, ich dachte jetzt, das ist das Interview, das mein Leben verändert. Sagt mir die drei Positionen. Aber nee, da ist die Lösung meistens einfach gut genug positioniert sein, um direkt in die Breite gehen zu können. Ja, also, ja. Das meine ich mit Wohlhabend ist kein Selbstläufer mehr. Das heißt, es ist nicht nur, dass Otto Normal, Lieschen Müller, du und ich vor den Krisen nicht gefeit sind, sondern auch die wohlhabenderen Zielgruppen. Denen geht's aus meiner Perspektive bequemer, aber ansonsten genauso.
Ich habe mich jetzt hier die ganze Zeit gefragt, so zum Schluss,
wie kommen wir da raus?
Genau, es ist wirklich das permanent hier.
Ja.
Weil für mich ist mein Weg, wie gesagt, wie ich unterwegs bin, für mich der richtige Weg. Für andere ist ein anderer Weg. Ja. Der andere sagt, nee, ist okay. Aber grundsätzlich, so ein bisschen zusammengefasst, ja, aus der Komfortzone rauszukommen, ist schwierig. Du brauchst einen Impuls logischerweise dafür. Das ist, glaube ich, keine neue Raketenwissenschaft. Das wissen wahrscheinlich viele auch. Aber das ist ja genau die große Herausforderung. Und es macht alles schwieriger, weil wir zunehmend immer diese Krisen sehen. Wir sind so in einer Starre drin, da kommen wir nicht raus und es wird immer mehr und immer schlimmer. Und dann fängt man an, zweigleisig, dreigleisig, viergleisig zu fahren.
Und sich ganz ohnmächtig naiv zu fühlen und im Kleinen das genau. Ding Macht zu suchen. Ja.
Mhm. Genau. Für mich ist, wie gesagt, am Schluss, ja, es kommt immer wieder der gleiche Nenner bei mir raus. Wie gesagt, das bin jetzt halt einfach ich. Ja, dann ändere was an deiner Situation. Du musst halt einen Schritt machen. Du kannst nicht auf hier die höhere Macht warten, die dir den der Reiter auf dem weißen, wie gesagt, auf dem Schimmel kommt er da raus mit den schönen Haaren und den Lederhandschuhen und mit Feenstaub. Und forget it. Du bist schlussendlich deines Glückes einen Schmiedes, oder wie das Zitat oder wie dieser Ausdruck immer heißt, oder? Und da glaube ich fest dran. Und es kann naiv sein, weiß nicht.
Das ist aber nicht, nee, das ist, ich weiß nicht, ob es naiv ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem gesund. Hm.
Ich glaube, wir überlassen es mal dabei.
Der einzige kleine Tipp, den ich an der Stelle noch mitnehmen kann, das ist eine hervorragende Masterclass, die ich nur empfehlen kann, die CMO von Pepsi. Die prägte so schön das Wort Zoom Out. Mhm. Ja, also du bist ja permanent im Daily Business, in deinem Struggle, in der Krise, in allem, was du so tust, in der Familie, oh, kommen die Kids jetzt früh genug ins Bett, haben die genug Nährwerte in ihren Spaghetti, ja, da bist du ja immer ganz nah rangezoomt. Und da ist es unheimlich leicht, sich da zu verlieren, und in den aktuellen Zeiten halt da irgendwie was Dunkles und Negatives zu finden, an dem ich kleben bleiben kann. Zwischendurch mal versuchen, rauszuzoomen. Nicht so weit, dass man die Probleme der Welt sieht, ja. Da muss ich ihr dann sozusagen widersprechen, weil sie wollte mal maximal weit rauszoomen. Dafür haben wir gerade einfach nicht die richtige Welt. Aber so eine mittlere Distanz. Auf eine mittlere Distanz zu sich und sich selbst und dem Markt sozusagen gehen. Und von da aus sozusagen die Situation nochmal anschauen. Da kommen plötzlich ganz andere Zusammenhänge, ganz andere Möglichkeiten. Und ja, also zoom out, zumindest ein bisschen.
Ich hätte eigentlich noch zig weitere Fragen, aber ich glaube, das müssen wir verschieben. wir sind jetzt halt so in eine andere Richtung abgedriftet, aber ich finde das okay, weil es komplett am nächsten abgesprochen, oder? War alles, ich hoffe auch für die Zuschauer, die zusehen, oder? Zuhören. Dass auch ja, dieser natürliche Flow drin war. Also, aber für mich perfekt. Ich hätte noch, wie gesagt, zig andere Fragen, aber die können wir für ein nächstes Interview mal aufbewahren.
Sehr gerne.
Jetzt, Olli, ich glaube, ihr seid hauptsächlich fokussiert ja auf Unternehmen. So,
ja.
Gehe ich es mal von aus, oder?
Marken. Also alles was Marken. Eine Marke hat. Du kannst natürlich auch als Person eine Marke haben, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt genau. Mercedes-Vorstand oder so. Ja, klar, aber du okay. Kennst das als Marke.
Wenn jetzt jemand sagt, hey, cooler Typ, ich glaube, der weiß, wovon er spricht, wo findet man dich?
Mich findest du natürlich online. Also du findest am besten das Unternehmen. September heißt die Firma. Wir sitzen in Köln, september-online.de. September.de war leider schon verkauft. Das ist das Problem an so einem Namen. Genau, du findest mich bei Instagram, du findest, also Google Oliver Spitzer und September und dann kommst du an ganz viele Stellen.
Perfekt.
Wer mich nicht findet, dann, das ist der erste Test.
Wenn sich noch ein paar Links unten in den Shownotes dann reinpacken, ganz klar. Genau. Nee, aber vielen Dank für deine Zeit, Olli. War super, super spannend. Und ja, für dich da draußen, wenn du sagst, du hast auch Freude an den Kryptowährungen, du wirst ja auch eine Community haben, die wirklich auch diese Freude teilt und du wirst weiterkommen bei den Kryptowährungen. Uns findest du unter marksteinerconsulting.ch. Kannst auch ein kostenloses Erstgespräch bei uns buchen. Schauen wir mal, ob und wie wir dich unterstützen können. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Olli. Danke für deine Zeit.
Ich danke dir. Bis dann.